ARD. SWR Kultur. Forum.
Die unsterbliche Ikone, 100 Jahre Marilyn Monroe. Am Mikrofon ist Eva Röder. Platinblonde Wuschelhaare, lasziver Schlafzimmerblick und der immer etwas offene Mund. Das ist Marilyn Monroe, wie wir sie kennen. Auch mehr als 60 Jahre nach ihrem Tod gilt die Schauspielerin immer noch als der Inbegriff des Sexsymbols. Aber auch kein Star steht wie sie für Hollywood. Ihr Leben war geprägt von Glitzer und Glamour, von Verletzungen und Einsamkeit und endete mit ihrem frühen Tod samt der anschließenden Verschwörungstheorien. Und kein Star wurde und wird so oft kopiert, reproduziert und lebt in Bildern, in ihren Filmen, in Geschichten und vor allem auch Gerüchten weiter bis heute. Doch was für eine Künstlerin steckte eigentlich hinter der Kunstfigur Marilyn Monroe? Und was genau macht sie zu dieser ewigen Ikone? Dem wollen wir auf den Grund gehen hier im Forum bei SWR Kultur. Ich begrüße meine Gäste. Die Anglistin, Film- und Kulturwissenschaftlerin Professor Dr. Elisabeth Bronfen ist dabei. Jenny Zülker, Journalistin und Autorin. Und sie hat auch gerade Marilyn Monroe 100 Seiten bei Reklam gewidmet. Und Sophie von Kessel, Schauspielerin. Und Frau von Kessel, an Sie geht auch gleich meine erste Frage. Sie haben nämlich gerade zum 100. von Marilyn Monroe gemeinsam mit dem Modern String Quartett ein Programm gestaltet, in dem Sie Lieder von Marilyn Monroe singen, aber eben auch aus Ihren eigene Notizen aus Ihren Tagebüchern lesen. Was haben Sie denn da Neues oder Überraschendes über diese Figur erfahren, über den Menschen Marilyn Monroe?
Was habe ich Neues entdeckt? Also gerade durch diese Tagebuchaufzeichnung wollte sie, glaube ich, und das steht in diesen Tagebuchaufzeichnungen ganz stark drin, als Künstlerin ernst genommen werden. Und hat sich auch wahnsinnig bemüht. Sie hatte ja eine sehr intensive Beziehung, wie zu vielen übrigens in ihrem Leben, aber eben auch zu Lee Strasberg. Und
ganz berühmter Schauspiellehrer, ja.
Also die hat sich wirklich mit diesen Schauspielerfragen auseinandergesetzt, mit denen wir uns irgendwie in unserer Ausbildung alle auseinandergesetzt haben.
Ja, das mag also, aber ja vielleicht für einige Hörerinnen und Hörer auch überraschend sein.
Absolut.
Frau Bronfen, Sie haben sich ganz intensiv mit Marilyn Monroe beschäftigt, wissenschaftlich. Vor allem auch mit ihrer Rolle als Männerfantasie. Ich habe es schon fast abgedroschen, Sexsymbol genannt. Aber was zieht Sie persönlich denn an Marilyn Monroe an?
Also mich interessieren bei Marilyn Monroe vor allem so Widersprüche, dass wir dazu tendieren, sie nach ihrem frühen Tod und den ganzen Verschwörungstheorien darum als ein Opfer zu sehen. Und wir unsere ersten Bilder von Monroe sind vielleicht die der Weinenden, der Fragilen. Aber die war ja auch eine unglaubliche Komikerin. Die hatte eine wirklich Schlagfertigkeit. Das Timing ist hervorragend. Und weil wir jetzt schon von den Tagebüchern kurz was gehört haben, auch in den vielen Interviews, die sie ja für die Presse gegeben hat, merkt man, was für eine geistreiche, wortwitzige Frau das war. Also wie extrem intelligent sie war. Und insofern bin ich dann vor allem auch immer wieder angezogen von Fotos, wo wir sie inmitten ihrer Bücher, also sie sitzt also auf einem Sofa, aber hinter ihr ist ein Buch gestellt, da kann man dann auch sehen, was sie gelesen hat. Mhm. Und natürlich besonders berühmt, die sie Joyce's Ulysses liest. Das passt nun gar nicht zu diesem anderen Klischee. Und ich würde sagen, dieser Widerspruch ist für mich so besonders interessant.
Ja, auch das mag für einige überraschend gewesen sein. Damals, Marilyn Monroe kann auch lesen. Frau Zülker, konnte sie auch gut schauspielen? War sie eine gute Schauspielerin?
Auf jeden Fall, kommt natürlich immer auf die Filme an. Also ich habe als Filmjournalistin und Filmkuratorin mich total auf Filme konzentriert. Ich habe also alle 13 Hauptrollen und alle 17 Nebenrollen, die sie gespielt hat, nochmal angeguckt und habe versucht, daraus zu konstruieren, was für eine Art von Frauenrollen eigentlich damals in der Gesellschaft existierten. Habe auch immer die Originalromane, die Vorlage für die Drehbücher waren, gelesen und so und habe dann versucht, daraus zu arbeiten, was Marilyn quasi aus diesen Rollen gemacht hat. Und wie sie da dann Schauspieler, das hängt natürlich ganz extrem damit zusammen, wer sie da inszeniert. Was natürlich immer nur Männer waren. Also Zeit ihres Lebens hat sie ja nur mit Männern als Regisseurin, genauso wie auch mit männlichen Kameramenschen gearbeitet. Und das hat viel damit zu tun, von dem, was wir sehen, ne? Von ihrem Schauspiel auch. Also wo die Kamera gerade ist und wie sie gerade ist und so. Insofern wäre ich total interessiert dran gewesen, sie mal im Theater zu sehen oder irgendwie mal von jemand anders inszeniert zu sehen, von einer Frau mit einem weiblichen Blick. Das hätte mich interessiert. So kann ich nur sagen, das, was Männer uns gezeigt haben, da stimme ich Frau Bronfen total zu, ist oft Humor, glücklicherweise. Also in vielen Filmen kann sie Humor zeigen, aber sie zeigt vor allen Dingen Verletzlichkeit, teilweise Verführung, aber auch das eigentlich gar nicht so stark wie in anderen Filmen. Naja.
Frau von Kessel, Sie sind ja selber Schauspielerin. Wenn Sie das jetzt hören, was Frau Zülker sagt, also es gab Drehbücher, Regisseure, die auch aus ihrem männlichen Auge heraus gearbeitet haben, etwas klischeehaft angelegt waren, zum Teil die Rollen. Was hat sie daraus gemacht? Fällt Ihnen da ein Beispiel ein, wo sie jetzt durch ihr Spiel der Rolle mehr gegeben hat, als eigentlich wahrscheinlich auf dem Papier stand?
Also, das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich das Papier nicht kenne.
Naja. Hm.
Aber ich finde auch, es ist ganz schwierig zu sagen, war das eine gute Schauspielerin oder nicht, weil sie hat einfach die Bedürfnisse der Zeit bedient und die wurden auch von ihr verlangt. Punkt. Ne? Also auch ich hätte sie gerne mal im Theater gesehen, wobei ich auch dazu sagen muss, ne, es gibt auch Theaterkonzepte, da bist du auch nicht frei und da kannst du auch nicht zeigen, was du kannst. Du bist immer so gut wie die Rolle, die dir geschrieben wurde. So, und wenn der Text nicht da ist oder die Situationen nicht vorgegeben sind, dann kannst du sie auch nicht spielen. So, und dann kannst du das auch nicht zeigen. Also man, je komplexer und je vielseitiger eine Rolle ist, umso viel mehr hat man die Möglichkeit, überhaupt was zu zeigen. Und das, glaube ich, war bei ihr sehr beschränkt. Sie hat halt das bedient, was offensichtlich gewollt war. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, wie diese Anfrage kam und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und so und merkte, je länger ich mich damit auseinandergesetzt habe, diese Frage, oh Gott, wie spiele ich denn das? Was zeige ich denn da jetzt für ein Frauenbild? Das hat mir lustigerweise irgendwie ein totales Problem bereitet, weil ich immer gedacht habe, ich kann doch jetzt nicht ernsthaft da stehen und irgendwie I love my daddy singen, wo es mir einfach so widerstrebt und wo ich das Gefühl habe, es hat sich doch schon so viel getan.
Ja.
Und trotzdem muss ich ja das bedienen, was es war. Ich habe es dann im Grunde darüber gelöst, dass ich bin die Schauspielerin und die Schauspielerin zieht auf der Bühne die Perücke an und auf der Bühne gibt sie sich als kleines Mädchen, als ne, alle die Dinge, die sie ja sicherlich auch benutzt hat, aber um eben an ihr Ziel zu kommen, um geliebt und anerkannt zu werden. Und die Schauspielerin steigt dann wieder aus.
Also Frau von Brompton war eigentlich Marilyn Monroe auf eine extrem rigide und strenge Weise sehr professionell. Kann man das so sagen?
Ja, also ich würde schon noch mal ein paar Punkte hervorheben. Das ist eine sehr bewusste Schauspielerin, die wusste jede Sekunde, was sie tat. Also da ist keine einzige Geste, kein Blick, keine Bewegung, die von ihr nicht mitbedacht wurde. Und insofern, ja, natürlich ist sie eine Figur ihrer Zeit und vor allem das Hollywood der Zeit war sehr, sehr streng kontrolliert. Man darf nicht vergessen, das war noch die Zeit, als es die großen Studios gab. Das Independent Cinema gab es zwar auch schon, aber da spielte sie nicht mit. Also so jemand wie Ida Lupino beispielsweise macht zur gleichen Zeit ganz andere Filme. Also sie ist natürlich in einem mehrfachen Korsett, also nicht nur die Kleider, die korsettartig wirken, sondern eben auch die Kultur überhaupt und das System. Aber innerhalb dieses Systems finde ich sie ziemlich radikal. Also wenn sie dann zum Beispiel irgendwann mal die Bettdecke immer höher zieht, merkt man, sie schaut jetzt genau, wie weit erlaubt das jetzt noch die Zensur. Und der Grund, warum ich ihre Komik so hervorhebe, ist, weil es uns, wenn wir jetzt auf die Filme schauen, natürlich erlaubt, was ganz anderes zu sehen als das, was möglicherweise, aber ich sage jetzt auch möglicherweise, weil ich glaube, dass selbst die 50er Jahre sehr viel widersprüchlicher sind, als sie oberflächlich dargestellt werden. Und viele der Drehbuchautorinnen, also es mag ja sein, dass die Regisseure und die Kameraleute Männer waren, aber einige Frauen haben eben nicht, also nicht alle Rollen, aber einige sind von Frauen geschrieben, die ihrerseits schon sehr ironisch gegenüber der Situation waren, in der sie arbeiteten. Und ich würde sagen, da könnte man ihre unglaubliche Schauspielkunst festmachen, dass sie innerhalb eines Systems dann schaut, wie weit kann sie dieses System bis an die Grenzen durchsetzen. Und ich finde es eben immer auch interessant, wenn man versucht herauszuarbeiten, was ist jetzt das Besondere an Marilyn Monroe, dass man sie mit anderen Figuren vergleicht. Also ich mache das dann meistens entweder mit Barbara Stanwyck oder Bette Davis, diese sehr starken Charakterschauspielerinnen, die natürlich viel früher starten und da schon mal aus einem viel freieren System kamen. Aber auch eine Elizabeth Taylor. Und da scheint mir die Monroe, um ehrlich zu sein, sehr viel mutiger und sehr viel radikaler.
Frau Zülker, stimmen Sie zu?
Also nicht ganz. Also fast alle ihrer Drehbücher, zumindest in den Hauptrollen, also sind entwickelt worden aus Bühnenstücken oder Romanen, die von Frauen stammen. Das ist hochinteressant. Das heißt, es stimmt, die Figuren stammen von Frauen, die Drehbücher selber sind alle von Männern geschrieben, zumindest für die 13 Hauptrollen. Was aber stimmt, ist, dass man natürlich gucken muss in ihrer Zeit, welche Figuren hat sie gespielt. Es gibt ja so ein paar Frauenfiguren, die so typisch sind.
Ja.
Und dafür wurden halt bestimmte Typen besetzt. Und es gibt bei Marilyn Monroe einmal einerseits die Goldgräberin, also Golddigger. Das war so eine Frauenfigur aus den 20ern, die in sehr vielen der Vorbild- oder der Vorlagen Romane auch vorkam, diese etwas clevere, manchmal auch etwas dumme, aber dann streetwise Frau, die sich einen reichen Mann suchen will. Daher kommt ja auch diese ganze Daddy-Nummer. Die reichen Männer sind ja nicht nur das Daddy, nicht nur das Inzestuöse klingt damit, sondern Daddy ist auch der ältere Mann, der mehr Geld hat. Und dann gibt es die Ingenue, diese naive Frauenfigur, die so ein bisschen so tut, als ob sie ein kleines Mädchen ist. Die hat sie halt auch sehr oft gespielt. Aber ich stimme total zu. Ich finde sie auch eine großartige Schauspielerin, gerade weil sie mit ihrer Stimme, ich habe mich ja viel mit ihrer Stimme beschäftigt, so viel machen kann. In solchen Filmen wie Bus Stop, einen, der sie selbst produziert hat, wo sie den Dialekt der Ozarks total gelernt hat, so einen ganz schlimmen Slang. Und überhaupt, wie sie ihre Stimme einsetzt, wie sie wann, diese hauchende Sprache, die hat sie ja erst gelernt. In dem allerersten Film, den es von ihr geht, Ladies of the Chorus, 1948, das war überhaupt kein Erfolg. Und danach ist sie dann wieder modeln gegangen und so. Und dann kamen erst später die großen Produktionen. Aber in dem Film auf jeden Fall, da spricht sie ganz anders und singt vor allen Dingen auch noch ganz anders. Also da merkt man, dass ihre Stimme eigentlich eine große Varianz hat. Also das finde ich schon eine hohe Qualität, abgesehen von ihrem Timing und ihrem Körpereinsatz und so. Aber da ist ganz viel, finde ich, sage ich als jetzt nicht Schauspielerin, sondern nur eben Filmkritikerin. So.
Ja,
aber
ich kann nur als Schauspielerin sagen, ich muss ja die Lieder singen. Also das ist nicht ohne. Ja. Die Range ist wahnsinnig extrem, von ganz tief bis ganz hoch. Dann eben dieses Zarte. Vor allem sind die innerhalb der Songs wahnsinnig unterschiedlich. Also ich habe am Anfang gedacht, naja, das war ja keine Sängerin, das wirst du schon hinkriegen. Ja, aber
das unterschätzt
aber das
man.
War gar nicht so. Ja, das war wirklich sehr anspruchsvoll.
Was ich auch ganz toll finde an diesen Gesängen oder an dem Sound ihrer Stimme in ihren Liedern, das ist ja im Prinzip, greift das ja vor, was heute ganz, ganz modern ist mit Billie Eilish und all diesen Leuten. Also dieses Gehauchte, dieses ganz Hauch nah am Mikrofon, das Gefühl dir geben, ich spreche jetzt in dein Ohr rein und so.
Diese Intimität.
Wir haben eben schon ihre Schauspielkunst angesprochen, auch ihre Professionalität. Alles ist durchdacht, alles ist gewählt. Sie hat sich Schauspiellehrerin genommen. Sie wollte besser werden, sie wollte gut sein, sie wollte professionell sein. Und das ja eigentlich auch schon seit Kindertagen. Irgendwie war der Traum immer da, ich möchte Schauspielerin. Da war es vielleicht eher erstmal so Filmstar werden, später dann vielleicht die ernstzunehmende Schauspielerin. Oder Frau Bronfen, wie hat sich das entwickelt bei Marilyn Monroe?
Also ja, ich würde sagen, vielleicht muss man das auch nochmal sagen, das ist natürlich eine unglaublich charismatische Figur gewesen. Ja. Die meisten Menschen haben dieses Charisma einfach nicht. Und dann gibt es ein paar Menschen, die kommen in den Raum, die müssen gar nicht schön sein, aber die haben eben das, was wir nur mit so etwas wie Charisma, Zauber, Ausstrahlungskraft bezeichnen können, die haben das und das hatte sie natürlich von klein auf, ja. Und das heißt, also sie wusste deshalb wahrscheinlich auch, dass die Idee aufzutreten ihre große Begabung war. Und wie sie das dann tat, das wiederum hat natürlich mit der Situation, in der sie sich findet. Also deswegen haben wir ganz am Anfang auch diese Pin-Ups und die Bewegung von eher eben Musical mit so einem Film, wie der jetzt schon erwähnt wurde, bis hin dann zu dem Moment, wo sie sagt, ich produziere meine Filme selbst.
Ja, und auch total ungewöhnlich damals, also für damals, weibliche wie auch männliche Stars, also da war sie schon weit voraus. Ne?
Ja, also das ist nochmal interessant, wenn man sie dann mit Ida Lupino vergleicht, weil die ja eine ähnliche Bewegung gemacht hat, wie ein großer Star in Film Noir vor allem, die dann auch selbst produziert hat, weil die schon auch begreifen, was sie nicht können innerhalb dieses Systems. Und dann eben bis hin zu der etwas unglücklichen Beziehung mit Arthur Miller, der dann ein Stück für sie schreibt, wo sie zum Schluss sagt, wenn das Bild ist, was du von mir hast, dann Misfits, ist das keine gute Ehe. Ja, also meine Fantasie zu Monroe ist, wenn sie doch nur ein bisschen länger durchgehalten hätte, sie kommt ja ganz nah an dem Augenblick, den man New Hollywood nennt. Also als man
in den 60er Jahren
Studios in die Luft sprengt und dann ganz andere Filme macht. Und ich denke, die New Hollywoodianer hätten mit ihr nochmal was ganz anderes machen können, weil sie etwas anderes hätten sehen können. Auch Regisseurinnen, die damals dann anfangen, Filme zu machen. Also ich glaube, mal ist es ernsthafter, mal weniger ernsthaft. Das hat einfach auch mit den Möglichkeiten, die sich ihr geboten haben. Die ist ja eben im Gegensatz zu so jemand wie Katharine Hepburn kommt, die nicht aus einer wohlhabenden Familie. Und ich glaube, das muss man bei Monroe auch nochmal festhalten. Die hat einfach von Anfang an, deswegen nennt Truman Capote sie ja auch eine Lichtgestalt, um die er bangt. Die hat einfach von Anfang an etwas, das ist mehr und anders als das Normale in Hollywood in dieser Zeit.
Was ist denn Ihre persönliche Lieblingsrolle
Es ist schwierig, weil mittlerweile habe ich so ein enges Verhältnis zu ihr gewonnen. Also ja. Ich habe die natürlich immer schon geguckt und wie wahrscheinlich alle, ich bin mit den Filmen aufgewachsen, mit den deutschen synchronisierten Filmen im Fernsehen und habe dann, was weiß ich, bei irgendwelchen Berlinale Retrospektiven auch mal irgendwie im Kino einiges gesehen. Und jetzt habe ich halt alles nochmal ganz, ganz intensiv nachgeguckt und ein paar Filme kenne ich fast auswendig, weil ich so großer Billy Wilder-Fan bin und so. Und
jetzt wobei weiß da ich auch aber, einiges sexistisch war. Ne?
Darum, ja, das ist klar, aber Billy Wilder ist kein Feminist, aber der ist sich dieser Ambivalenz der ganzen Geschichten sehr wohl bewusst. Also der ist auch kein Frauenfeind, sondern der spielt halt mit diesen ganzen Bildern und der hat immerhin sie in wirklich großartigen Filmen auch besetzt, auch wenn die eigentlich von Grund auf total sexistisch in der Anlage sind, aber die Filme sind trotzdem gut, das muss ich auch differenzieren, also auch als Feministin mag ich Billy Wilder, das kann man auch wohl. Ich finde sie jetzt so, wenn ich schauspielerisch drauf gucke oder für sie, was es bedeutet, finde ich die Filme, die sie selbst produziert hat, nämlich Bustop und Prinz und Prince, die Tänzerin, finde ich dann eigentlich schon gut, weil das wirklich bei beiden eine ganz andere Kamera ist, eine ganz andere Schauspielleistung. Das ist gerade Bustop ist ja wirklich auch toll. Auch die Art und Weise, wie sie eigentlich gar nicht sexualisiert wird. Nur in einer Szene gibt es die klassischen Kamerabilder auf ihren Hintern und so. Der Rest ist eigentlich, er sieht mal eine Frau, die einen Traum hat und einen Plan hat und mehr weiß als dieser Mann und erfahrener ist. Eigentlich ist es ein schöner Film, wenn es so um eine weibliche Selbstbestimmung oder um eine interessante Frauenrolle geht. Und Prinz und die Tänzerin, da hätte gut sein können, aber da hat sie selber, da habe ich so einen Brief von ihr gefunden, so, wo sie geschrieben hat, sie ist ja selber ganz, ganz unzufrieden mit dem letzten Schnitt von dem Film und findet, der ist irgendwie verschnitten. Sonst wäre der, glaube ich, ganz gut geworden. Ich glaube tatsächlich, dass der Film relativ verschnitten ist. Mhm. Also da müsste es eine andere Schnittfassung geben, dann wäre der auch ganz gut. Da zeigt sie auch sehr viel und hat auch eigentlich, spielt da eine ganze Reihe runter so. Aber ansonsten, eigentlich mag ich tatsächlich alle Filme jetzt ganz gern.
Ja. Das ist ja auch sowas, was man grundsätzlich als Zuschauer in dem Sinne so nicht verstehen kann. Dass mal ist das Drehbuch das Wichtige und dann eben, wie es aufgenommen wird, dann die Regieanweisung, dann wie es eben geschnitten wird und so. Das ist, man hat da als Schauspieler oder als Schauspielerin relativ wenig Einfluss. Mhm. Und sie war ja in dem Sinne, das hörte man übrigens von Hildegard Knef, die sie mal getroffen hat und die sie beschrieben hat als wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. So ein kleines, dickes Mädchen, das sie im Gang trifft. Und kaum war sie in Kostüm und Maske und vor der Kamera, hat sie gedacht, das war ein anderer Mensch. Also sie war so wahnsinnig filmogen und sie hatte so eine irrsinnige Präsenz. Und man war man richtig so erschlagen davor, wie was für eine unfassbare Ausstrahlung sie hatte. Und ich glaube, dass eben, wenn man so diese Filme beurteilt, dann sollte man das nicht mit dem vermischen, was sie konnte oder wer sie war oder so, weil das ist ja etwas anderes. Da sind ja so viele Faktoren. Ein guter Film hat ja mit so vielen anderen Dingen zu tun, als nur mit deiner persönlichen schauspielerischen Leistung und wie du da funktionierst. Ich glaube übrigens auch, dass diese Geschichten, das ist übrigens in den Tagebüchern auch immer so eine Stelle, wo sie darüber spricht, dass Billy Wilder sich halt immer beschwert hat, dass sie immer zu spät kam und dass er überall die Texte hinkleben musste und so. Das hat ja auch viel mit Promotion zu tun. Ne? Das ist ja witzig. Natürlich. Ob das jetzt wirklich so war, dass sie sich keine Texte merken konnte, I doubt it.
Nicht mal das mit dem, dass sie küssen ist wie Hitler küssen, was angeblich Tony Curtis gesagt hat, stimmt ja. Ne? Also der hat es auch danach zurückgemacht.
Das sind alles,
ist überhaupt nicht. Das sind alles
Promotion.
Genau, Urban Myths. Also eigentlich, wer weiß schon, wer die ist. Ja.
Am Ende war sie aber auch eine gute Geschäftsfrau, siehe Produktionsfirma. Hat eigenes gutes Selbstmarketing betrieben, oder Frau Bronfen? Weil sie hat ja durchaus auch das, was von ihr erwartet wurde, geliefert, dieses Bild auch perfektioniert, ne?
Ja, das gehört noch zu den Widersprüchen, die ich so interessant an Marilyn Monroe finde, dass sie sich immer wieder darüber beschwert hat, dass sie natürlich das Image dem nicht entsprach, wie viele andere Stars auch. Elvis Presley sagt dasselbe, Rita Hayworth sagt dasselbe. Und gleichzeitig war sie ganz besonders geschickt im Vermarkten ihrer selbst. Und die war da auch, wie soll man das jetzt sagen, also sehr vital und ließ da auch nichts aus. Also sie ist überall hingegangen und vor allem teilweise dann auch gegen die Studios. Wenn es so aussah, als ob da unter Umständen etwas passiert, was ihr gar nicht gefällt, hat sie einfach ihre Fähigkeit, mit der Presse zu sprechen oder eben das Publikum, von dem sie ja immer auch gesagt hat, mein Publikum, das ist der Boden, auf dem ich stehe. Ansonsten habe ich kaum etwas, worauf ich mich verlassen kann, hat die das einfach bedient. Und es gibt eben schon auch wunderschöne kleine Szenen, wenn man sich so viel Dokumentarmaterial über Monroe anschaut, wo man sie inmitten von Journalistinnen sieht. Also das sind dann eben so eher die Frauen, die für die Modezeitung schreiben. Und da spürt man eine wirkliche Amitié zwischen diesen Frauen. Also sie hatte neben dieser unglaublichen Ausstrahlung, über die wir jetzt schon mehrmals gesprochen haben, hatte sie wirklich auch eine Fähigkeit zu verstehen, wer ihr Publikum ist und wer die Leute sind, die sie diesem Publikum vermitteln können, so die ihr wohlwollend waren. Und ich glaube, das ist auch ein Geschick. Und ich denke, deswegen finde ich dieses ganze Bild von dem hilflosen, fragilen Kind ist schwierig.
Auch das ewige Opfer, wirklich, ne?
Ja, die hat, soweit sie es konnte, wirklich ihr Schicksal in die Hand genommen und ihre Interessen durchgesetzt. Die amerikanische Kultur der Nachkriegszeit, und sie ist ja ein Nachkriegszeitphänomen, das ist eine Kultur, die wieder sehr prüde wird. Also die 30er Jahre, wo eben Figuren wie Bette Davis und Stanwyck und Hepburn groß werden, da konnte man eine gleitende Sexualität und selbstbewusste Frauen auf der Leinwand sehen, vor allem während des Zweiten Weltkriegs sowieso, weil die mussten ja einerseits die Heimfront bedienen, andererseits die Männer befriedigen. Aber nach dem Krieg, diese ganze Geschichte, dass den Frauen gesagt wird, gebt eure Jobs den Soldaten, die heimkommen, zurück und geht jetzt wieder in die Häuser, da kam auch diese kuriose, fast doppelmoralische Brüderie ins Spiel. Und Monroe passt nicht da rein. Und ich glaube, die hat die Leute wirklich auch nervös gemacht, weil die so intensiv sinnlich war, auf eine Weise, wie man das damals eigentlich auch gar nicht haben wollte. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, auch dieser Versuch, sie immer wieder einzufangen, auch wenn die Kritiker so kritisch sind, hat auch damit zu tun, dass die einfach vor dieser extremen Sexualität, und zwar also keine sadomasochistische Sexualität und auch keine so kalkulierte, wie man das potenziell jetzt bei Nachbildnerinnen wie Madonna oder Taylor Swift sieht, sondern das ist wirklich eine absolut ungezügelte und eigentlich für die Europäer viel verständlichere Sexualität. Ich glaube, die hat die auch einfach furchtbar nervös gemacht. Das ist ja die Zeit fast, in der ja auch Brigitte Bardot anfängt.
Es gibt ja auch dieses tolle Zitat, das habe ich gefunden, so, sie findet es eigentlich blöd, als Sexsymbol bezeichnet zu werden, weil ich hasse das einfach, ein Ding zu sein. Aber wenn ich schon Symbol sein muss, dann lieber für Sex als für andere Dinge, für die wir Amerikaner Symbole haben. Und Frau Zucker, Sie haben in Ihrem Buch auch sind Sie ganz oft darauf eingegangen, ne, was da eigentlich auch so für ein Bild vermittelt wird, diese Objektivierung der Frau. Und sie kann natürlich auch nie die Auserwählte irgendwie sein, es sei denn, sie unterwirft sich irgendwie, sondern ist einfach die Fantasie und dann kommt der Mann wieder so auf den rechten Weg zu seiner Spießerbraut. Ja.
Ne? Im Endeffekt steht sie so ein bisschen dafür, dass der Mann Angst hat, also dass der Mann erstmal glaubt, er ist ein Sklave seiner Lust und dafür die Frau verantwortlich macht.
Der kann ja nicht
anders. Also er kann nicht anders. Und diese blöde Frau mit ihrem wahnsinnig attraktiven Körper, die verführt mich ja und dann aus Prüdheitsgründen verfällt er ihr. Ne? Und dafür macht der Mann sie verantwortlich. Das ist also auf Extreme getrieben in Seven-Year-Itch, der ganze
Film ist ja ein,
also diese Frau existiert nur in der Fantasie des Mannes, sie hat nicht mal einen Namen, ne? Die hat in dem Film keinen Namen, auch im Vorspann nicht, die heißt The Girl, ist also quasi eine einzige Projektion dieses Mannes und das wird auch dazu, dass der Mann natürlich verheiratet ist mit einer Frau, die er vielleicht mal attraktiv fand, aber diese Ehe zu der Zeit ist ja quasi so eine Art Gefängnis, die Frau geht die nur ein, weil der Mann halt der Versorger ist und steht überhaupt nicht auf ihn, der ist sowieso älter und hässlich, der Mann geht die nur ein, weil er Sex will, aber dann hat er Sex gehabt, dann ist es langweilig und deswegen die Frau ist aus dem Haus und jetzt sieht dieser Mann in dem Film diese junge, attraktive, verfügbare Frau, die im Sommer ins Haus gezogen ist und begehrt sie und schämt sich für sein eigenes Begehren, geht sogar zum Psychologen, der sagt dann, ja, sie haben also eine Frau angemacht, das machen sie am besten das nächste Mal woanders. Das ist so das Klischee, was dahinter steht. Der Mann macht die Frau für seine eigene Lust verantwortlich und schämt sich dafür und diabolisiert sie. Aber interessant ist bei Marilyn, dass sie tatsächlich eine richtige Femme Fatale, also eine, die diesen Körper einsetzt, eigentlich nur ein einziges Mal spielt, und zwar in Niagara, also in Niagara. Mhm. Und da ist sie eine Femme Fatale, also die klassische Femme Fatale-Trio ist ja immer die Frau, der Mann und der Liebhaber von der Frau. Und dann plotten die Frau und der Liebhaber immer den Tod von dem Mann, also in dem Fall natürlich auch, aber es geht halt anders aus. Aber da ist sie zwar eine richtige Femme Fatale, aber ihrem Liebhaber ist sie natürlich auch verfallen. Also das ist auch,
und sie muss am Ende sterben.
Und sie muss sterben, genau. Bis 1992 musste jede Femme Fatale sterben in diesem Film Noir-Film.
Das ist bis ganz Basic traurig. Instinct, oder?
Nee, schon ein bisschen früher, bis The Last Seduction von
Van Dahl. Alles klar. Da haben Sie aber eben noch was Wichtiges angesprochen, denn dieser Film, The Seven-Year Itch oder Das verflixte siebte Jahr, haben vielleicht gar nicht so viele komplett gesehen, aber was wirklich jeder kennt, ist das Bild oder die Szene, wo Marilyn Monroe in ihrem legendären weißen Neckholder-Kleid über der Lüftung steht, über der Bodenlüftung steht.
Und Riesenaufschrei. Das Kleid
Das Kleid fliegt hoch. Ist das auch sowas, Frau Bronfen? Da frage ich Sie nochmal. Ne? Diese eindeutigen Attribute, Bilder, weißes Kleid, blonde Haare, das Kleid fliegt hoch, was sie so auch mit unsterblich macht, dass man das so klar sofort und immer und überall wieder erkennt?
Ja, also ich würde die Frage einfach anders drehen.
Okay.
Nämlich, warum trotz all den furchtbaren Rollen, über die wir jetzt gesprochen haben, wenn man anfängt, Monroe-Filme zu gucken, kann man eigentlich nicht weggucken. Und ebenso, warum sind es jetzt diese, das sieht ja teilweise so fast schon aus wie eine Cartoon-Figur. Man hat ja ihre Haare, also sie haben ja ganz viel gearbeitet an dem Körper und an dem Gesicht. Und wenn man jetzt ein bisschen bösartig sein will, sieht sie ja auch ein bisschen so wie eine Mickey-Maus-Figur aus mit diesem Haaransatz und diesen extrem wasserstoffblonden Haaren, der große Mund etc. Aber ich meine, könnte man auch von Bette Davis machen, könnte man auch, und hat ja Warhol auch, von nicht nur Monroe, sondern auch Bette Davis, Jackie Kennedy etc.
Aber erinnern tun wir uns doch an die Monroe. Warum?
So ist es, genau. Das ist mein Punkt jetzt. Also dass dieses ikonische, eine Figur auf Gesten reduzieren, James Dean auf die Zigarette, Mund und die Jeans mit so einer bestimmten Haltung. Das ist Teil von dem, was ein Star ist. Weil man darf nicht vergessen, dass Hollywood natürlich Stars hat, um Filme zu verkaufen und nicht andersrum. Aber wir interessieren uns für die Stars wegen ihrer Berühmtheit und nicht wegen der Filme. Und was ist es dann an Monroe? Und da gibt es einerseits den Aspekt, dass das, also ich weiß nicht, ob es leicht nachzuahmen ist, ich bin da eher skeptisch, aber es hat schon ein bisschen etwas davon, man will das nachahmen. So viele Sängerinnen, Schauspielerinnen, Künstlerinnen, Maler, es gibt mehr Bilder, glaube ich, über Marilyn Monroe, also Künstler, die Marilyn Monroe in ihrer Kunst dann nachträglich nachgearbeitet haben, als irgendein anderer Star. Also was ist es, dass man das nachahmen will, damit das immer mehr zu einem Klischee wird? Und da habe ich das Gefühl, ist dieses Gemälde von Warhol, er hat ja viele Monroe gemacht, aber diese ganzen Reihen, dieses Silkscreen, wo sie dann am rechten Ende praktisch gar nicht mehr zu sehen ist, weil man sie schon so oft abgebildet hat. Aber der Punkt ist ja, desto mehr man sie abbildet, desto mehr ist ja da etwas, was scheinbar noch immer nicht eingefangen wird. Also sozusagen ein Kern, eine Intensität. Es hat sicherlich einfach wirklich fast was mystisch Geheimnisvolles, dass diese Frau sich weder in ihrer Zeit einengen, einfangen lassen konnte, noch nachträglich.
Also ein letztes Rätsel bleibt immer, Frau Zürcher, da wäre jetzt meine Frage an Sie direkt. Da haben wir dieses Mystische und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit heutigen Stars, die ja quasi ihr vermeintliches Leben von vorne bis hinten nach außen tragen müssen. Vor einigen Jahren gab es einen Skandal, weil Kim Kardashian auf der Met Gala in dem Kleid von Marilyn Monroe erschienen ist, wo sie sich auch hat einnähen lassen. Das war ja auch bei Marilyn Monroe so, nur während die das halt einfach aufgetreten ist und diese Aura verkauft hat, konnte man dann bei Kim Kardashian beispielsweise den Diätplan sofort auch im Internet lesen und so weiter. Da ist ja alles klar. Ist das vielleicht auch so der Unterschied zu späteren oder heutigen Stars?
Genau, es gab einfach weniger Bilder. Das ist ja das große Ding. Also es wurden einfach weniger Bilder produziert, deswegen haben die Bilder eine andere Macht bekommen. Kim Kardashian produziert ja selber von sich so viele Bilder, wie sie will, jede Sekunde. So. Ja. Und das Kleid übrigens hat sich zwar einnähen lassen, aber es hat ja nicht gepasst. Deswegen trägt sie auch so einen Pelz drüber. Sie hat es auch nur 5 Minuten getragen. Also die Foundation, der das gehört, das ist so ein Museum irgendwo. Die haben ihr das da für eine Weile geliehen. Aber es ist ein Aufschrei, weil man darf dieses Kleid natürlich eigentlich überhaupt nicht tragen. Ich bin auch sauer. Ich finde es auch unmöglich, dass sie das getragen hat. Sie hat dann später auf der Party einen Nachbau des Kleides getragen.
Also
sie hat das, aber ich wollte noch was zu dem Bild aus 7 Year Itch sagen. Also das ikonische Bild von ihr, wo sie über den U-Bahn-Schacht steht. Das ist tatsächlich interessant. Kulturgeschichtlich gibt es das schon viel, viel länger. Es gibt es irgendwie schon bei Shakespeare, so dieses nicht konsensuelle Sexualisieren einer Frau, auf den Schritt gucken, obwohl die nichts davon weiß. Darum geht es ganz viel. Marilyn als Schauspielerin wusste natürlich in der Szene mit Billy Wilder, dass gleich ihr Rock fliegt. Natürlich. Und da haben 4000 Leute zugeguckt. Und das war sowieso klar, steht im Drehbuch. In der Rolle weiß sie das nicht, dass der Mann sich daran aufgeilt, dass er ihr Höschen sieht. Das ist der Figur nicht klar. Das gibt es übrigens auch schon, und das fand ich dort hochinteressant, in Der blaue Engel. Da gibt es quasi das erste deutsche Upskirting in einem Film, weil Marlene und Marilyn ja sowieso, gibt ja viele Parallelitäten, aber in der Rolle, die Marlene da spielt, das Lola Loda, gibt es ja eine Szene, wo Professor Unrat dann so eine Postkarte von ihr findet mit so einem Federrock, vielleicht erinnern Sie sich, und dann darauf pustet und dann fliegt der Rock hoch. Und das gibt es irgendwie in Gemälden aus dem 18. Jahrhundert und das gibt es in Literatur. Und das ist wirklich interessant. Ich glaube, das hat so viel mit einer unterdrückten Sexualität zu tun. Mhm. Und das ist vielleicht auch das, was bei Marilyn immer wieder da so durchscheint. Gar nicht, dass sie das ausstrahlt, sondern das wird einfach in ihr gesehen. Ja. Dieses Bild von ihr, das hing dann ja überlebensgroß am Broadway, hat für den Film geworben. Angeblich hat sich auch ihr Mann unter anderem dann damals von ihr getrennt, weil so viele Leute ihr unter den Rock geguckt haben. Man sich das mal vorstellt, was für Dimensionen der Misogynie dahinter stecken, dann kann einem ganz kalt werden.
Wir reden über Marilyn Monroe, die 100 Jahre geworden wäre. Die unsterbliche Ikone haben wir die Sendung genannt hier beim Forum SWR Kultur. Mit dabei sind Jenny Zülker, die auch ein Buch über Marilyn Monroe bei Reklam veröffentlicht hat. Sophie von Kessel, die Schauspielerin. Und Professorin Elisabeth Bronfen, Anglistin und auch Film- und Kulturwissenschaftlerin. Frau Bronfen, ich will Sie gleich mal fragen, was Marilyn Monroe natürlich auch ausmacht, ist ihr Leben, ihr Privatleben, wie auch immer man da Einblick hat. Eigentlich ist ja schon alles gesehen, gehört worden. Selbst die Tagebücher kennen wir. Und das war eigentlich sehr tragisch. Ist das nicht auch mit einer der Punkte, warum sie so legendär geblieben ist?
Sicherlich ist es so, dass wenn talentierte Menschen, Männer wie Frauen, früh sterben, dass man das Gefühl hat, das ist besonders tragisch. Also wenn eine großartige Schauspielerin wie Marlene Dietrich im hohen Alter stirbt, sagt man, ja gut, das ist jetzt, das Leben ist gut gelebt worden. Also da ist mit diesem frühen Tod kommt also einerseits das Gefühl, wie schade, da wäre doch noch so viel Potenzial gewesen, aber auch wie schade, warum diese unglaublich berühmte Frau, diese so von der ganzen Welt begehrte Frau, wie kann das sein, dass die so vereinsamt war und so irgendwie auch verzweifelt, dass sie sich das Leben genommen hat. Also es gibt der ganzen Geschichte, alles, also den Filmen, den Fotos, allen Aussagen, natürlich sozusagen nachträglich eine Deutung. Und es ist aber andererseits so, auch für die Verherrlichung von schönen, jungen, toten Menschen, dafür gibt es auch eine lange Tradition, in die man eben dann Marilyn Monroe hineintun kann, ob jetzt explizit oder implizit. Ich denke jetzt eben an, was weiß ich, Dante und Petrarca und so weiter. Das ist eine Schattenseite, eine dunkle Seite, die natürlich auch für ganz viele andere Hollywood-Stars stimmen. Und da kann man nochmal festmachen, nach außen hin strahlen diese Figuren. Sie sind größer, schöner, wunderbarer als wir und wir projizieren uns auf sie. Mhm. Aber natürlich in Wahrheit, es ist nicht nur, dass wenn sie ihr schönes Kleid nicht anhat, dass sie vielleicht so ein bisschen dicklich und was weiß ich, gewöhnlich ausschaut, sondern ich meine, dahinter ist unglaublich viel, nicht nur sexueller Missbrauch, sondern auch Drogen- und Alkoholmissbrauch. Natürlich. Und gerade bei Monroe, das stimmt ja auch für Elvis Presley, damit die so funktionieren konnte, wie die funktionieren musste, weil das war ja harte Arbeit, dieses Filmdrehen, wurden ihr die ganze Zeit, und das war in diesen Jahren eben auch eher typisch, ganz viele Medikamente gegeben. Das kulminiert dann in einem Selbstmord, der möglicherweise auch insofern gar nicht ganz intendiert war, aber einfach zu viele Tabletten, zu viel Alkohol. Also das und das ist ja, warum das Foto von der Leiche wiederum auch so wichtig geworden ist in der Diskussion um Marilyn Monroe herum, weil das nun wirklich fast wie so eine Art Memento Mori-Geschichte, nach vorne hin in den Spiegel die wunderschöne Frau und hinten der Kopf, die Schlangen und die Verwesung. Da sieht man wirklich, das ist jetzt die wirkliche Realität davon, dass man größten Star seiner Zeit wird.
Frau von Kessel, Marilyn Monroes Leben war geprägt von großer Tragik. Ihre Kindheit, sie ist von einer Familie zur nächsten geschoben worden. Ihre Mutter war auch psychisch krank. Ihr Vater hat sich eigentlich gar nicht um sie geschert. Dann später hatte sie unglückliche Ehen, Fehlgeburten, Alkoholsucht, Drogensucht. Man unterstellt dann schnell auch so, wurde ich eigentlich je geliebt? War sie eigentlich so schrecklich einsam und verletzlich? Und das passt natürlich wunderbar, diese Tiefe zu dieser Höhe des Glamours. Also eigentlich könnte sich doch ein Hollywood-Drehbuchautor fast nicht schlauer ausdenken. Ist das vielleicht auch ein Grund, was sie so legendär macht?
Was ja ganz, ganz wichtig ist in dieser Ikonenfrage ist natürlich, dass man den Alterungsprozess nicht mitbekommt.
Ja.
Jemand wie James Dean, weiß ich nicht, ob der so in die Geschichte eingegangen wäre, wenn er noch ein alter, weiser Mann geworden wäre, wenn er die Chance gehabt hätte. Also das hat ganz viel damit zu tun, weil man natürlich dieses Traumbild von dem Traumleben mit dem Glamour und allem kombiniert mit einer ewigen Jugend.
Ja.
Und das kriegst du natürlich nur, wenn du früh stirbst.
Jetzt kommt bei Marilyn Monroe aber auch noch das Tragische in ihrem Leben hinzu,
ja,
ne? Das viele Unglück, also das ihr widerfahren ist. Oder
Lese ich jetzt aus diesen Tagebüchern schon. Ne, also auch dieses Ganze, dass sie missverstanden wird, dass sie eigentlich was ganz anderes möchte. Ich meine, die war ja auch wahnsinnig oft verheiratet. Das war sicherlich nicht nur aus Liebe. Doch nur dreimal. Aber wir haben es, ja gut, in dem jungen Leben ist es viel.
Ja.
Und das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil, auch in diesen Tagebüchern immer, ne? Dass dieses, die Art und Weise, wie ihr Verhältnis zu ihren Männern und so. Also ich gehe natürlich emotional an so eine Figur dran und das hat mich halt in diesen Tagebüchern schon unheimlich berührt, dass es eigentlich immer so ein wahnsinniger Kampf um Anerkennung und um Liebe ist. Und die ist ja als Kind wahnsinnig rumgestoßen worden und das ist ja jetzt keine Neuigkeit, dass das nicht so richtig zu einem glücklichen Leben positiv beiträgt.
Frau Zücker, man könnte ja jetzt denken, ne, wenn man Marilyn so in Erinnerung behält und gerade auch diese Tragik, die wird ja auch auf verschiedene Art und Weise, naja, das kann man so und so sehen, ne, an sie erinnert oder auch ausgeschlachtet. Es gab vor einigen Jahren einen Film, zum Beispiel Blonde, in dem Ana de Armas auch nochmal sie gespielt hat, der sich stark fokussiert hat auf ihren Missbrauch, auf Vergewaltigung, auf das Ausnutzen der Männer von ihr.
Ja, das war die Adaption von dem Joyce Carol Oates Buch, genau. Also, das ich ja ganz großartig finde.
Ja, aber da war oft die Kritik, ja, sie ist das Daueropfer, sie ist das permanente Opfer. Stimmen Sie dazu? Ist das auch eine Wahrnehmung, die sie mit am Leben hält, dass man sie in so eine Ecke drängt, dass sie immer nur die Passive, das Objekt ist?
Ja, also ich meine, Opfer ist auch ein doofes Wort tatsächlich, weil kein Opfer ist nur Opfer. Aber klar, das ist doof, wenn man sie darauf reduziert. Ich glaube aber schon, dass dieses, wir haben ja gerade schon über die Dramaturgie angesprochen und uns gefragt, ob das dazu beiträgt, zu ihrer Legendenbildung. Und ich glaube, normalerweise hat man ja bei diesen Bio-Geschichten, also wenn aus einer Biografie eine Geschichte wird, hat man diese U-Dramaturgie. Also es geht irgendwie langsam los, dann wird jemand ganz erfolgreich, dann gibt es einen Absturz und am Ende schafft das wieder. Ja. Und das ist dann so die Geschichte. Und bei Marilyn geht es ja im Prinzip, es ist vielleicht ein Schreibschrift-U, weil es am Ende halt traurig ist. Aber natürlich ist es auch eine Dramaturgie. Sie kommt aus dem Nichts, dann wird sie ganz erfolgreich, also wieder ein umgedrehtes U, ne? Also so ein, wie heißt ein A dann meinetwegen. Sie kommt aus dem Nichts, dann wird sie ganz erfolgreich und dann stürzt sie ab. Das ist also auch eine oft genommene Dramaturgie in der Erzählung, in unseren Geschichten, die wir so kennen in unserer Welt. Und insofern kann man das einfach gut erzählen. Wenn sie jetzt einfach nur Erfolg gehabt hätte und am Ende glücklich stirbt, also sie kommt aus dem Nichts, dann wird sie immer erfolgreicher, dann am Ende sagt sie, ach, ich hatte ein schönes Leben, dann erzählt man das halt nicht so richtig gerne. Dann würde man, wenn man daraus einen Film machen würde, sofort was Trauriges reinbauen, damit wir auch noch dranbleiben. Wir wollen ja mitfühlen mit den HeldInnen und das machen wir halt nur, wenn da auch Drama ist, eine Fallhöhe ist. Und das passt halt bei Marilyn unheimlich gut. Die Fallhöhe ist immens.
Ich denke auch nochmal ein Vergleich interessant mit Lulu, also der Louise Brooks. Weil die war ja nun die Marilyn Monroe der 20er Jahre. Ja. Ja. Also alle Leute haben die, also noch mehr sogar als Monroe selbst, die haben ja zu ihren Lebzeiten alle jungen Frauen, also nicht alle, aber sehr viele wollten so aussehen wie Louise Brooks. Mhm. Und die hat dann aber wirklich gesagt so, also Hollywood, nein, ich mag das hier nicht. Und ist einfach abgehauen. Ja. Und hat dann teilweise unter ganz, ganz erbärmlichen Umständen in New York viele Dekaden später gelebt. Und da hat dann jemand sie gefunden und hat ihr dann dieses Lebensstipendium ermöglicht, dass sie dann in der Eastman Foundation in Upstate New York leben kann. Und da hat sie dann mit langen Wellen, Haaren wunderbar witzige Sachen gesagt. Das ist eben genau, was nicht funktioniert. Das passt nicht in diese U-Dramaturgie. Also insofern müssen wir uns dann auch immer noch mal überlegen, inwieweit bedient jetzt die Möglichkeit, dass wir Monroes Narrativ so erzählen können, was man bei Brooks nicht machen kann, inwieweit bedient es auch ein bisschen unsere sadistische Lust.
Ja.
Also wir wollen ja nicht nur uns an diesen schillernden Figuren auf der Leinwand erfreuen, um dann damit leben zu können, dass wir nicht so schön sind, aber irgendwie, das ist auch, indem wir sie zu Ikonen machen, machen wir sie ja selbst schon zu Objekten. Also es hat ja eine Form von, was man heute so Othering nennt. Also man macht sie zu etwas Nichtlebenden und deshalb darf man alles über sie sagen. Und wenn die dann auch noch früh sterben, ist das ja, aber immerhin. Ich will einfach nur sagen, dass es uns eigentlich schon auch dazu bringen sollte, darüber nachzudenken, welche öffentlichen Erzählungen gefallen uns und warum gefallen die uns. Und
das
warum
gefällt
uns eine Lukas-Brooks-Geschichte nicht.
Das geht ja aber noch ein bisschen über das hinaus, was wir gerne für Dramaturgien haben, sondern das ist ja auch schon fast ein bisschen Schadenfreude. Jetzt ist die schon so schön, ja mein Gott, wenigstens hatte sie ein schlimmes Leben.
Ja gut, aber es gibt dann natürlich andere Figuren wie Greta Garbo, die einfach sagt, so, also ich weiß ganz genau, weil wir vorher vom Altern gesprochen haben, ich weiß ganz genau, Jetzt gleich bin ich weg vom Fenster. Genau. Jetzt gehe ich nur noch in die Öffentlichkeit mit Hut und Brille und ich mache keine Filme mehr. Und die hatte dann noch ein sehr gutes Leben, aber wir haben uns für die nicht mehr interessiert.
Ich glaube, was wir vorhin gesagt haben, dass eben dieses kurze Leben dazu beiträgt, dass man das besser in einen Film bekommt oder in ein Narrativ bekommt, das hängt schon auch viel damit zusammen bei Louise Brooks und auch bei Marlene und so. Die haben ja alle noch dann doch sehr lange gelebt, wenn auch in der Obskurität irgendwo. Aber das zu erzählen, wenn ich mir das vorstelle, ich würde darüber einen Film machen, dann müsste ich mir halt überlegen, was mache ich denn mit den letzten 30 Jahren, wo sie gar nicht mehr aufgetreten ist. Und das ist tatsächlich, also das hängt schon viel damit zusammen, also dass daraus überhaupt dann so eine Legende entstehen kann, wie bei, also bei dem Club 27 oder also bei allen Leuten, die mit 27 gestorben sind, da die ganzen Rockstars oder bei Marilyn. Elvis, bei Marilyn, bei diesen ganzen Leuten. Das hängt schon damit zusammen. Wir können das gut fassen. In der Jugend sahen die wahnsinnig gut aus oder waren charismatisch oder haben halt gezeigt, was sie können. Und dann gab es einen Absturz und dann sind sie wieder gestorben oder auf jeden Fall ist das sehr überschaubar. Und ich glaube, das hängt auch damit mit Legendenbildung dann zusammen. Und alles andere ist dann vielleicht zu obskur. Man müsste daraus halt was Schwierigeres, Komplexeres und Längeres machen.
Und man muss sich ja selber dann nicht so in Frage stellen, ne? Weil man möchte natürlich nicht so verenden. Ganz blöd, man will ja diese Form von Vorbildern und so, die, man will ja nicht sehen, dass sie zu Edeka gehen.
Ich will das eigentlich schon sehen.
Ich meine, der Mann, ne? Also der Zuschauer, die müssen so ein Leben führen, was einfach null mit unserem Alltag zu tun hat. Und dann müssen die auch so ein Ende finden, ein frühes Ende finden, damit man sich selber nicht so in Frage stellen muss und sagen, warum habe ich das nicht eigentlich auch gemacht? Ach ja, weil es endet dann irgendwie schlecht.
Ich will, bevor wir zum Ende kommen, noch mal kurz auf diese Radikalität gehen, die Frau Bronf und Sie schon mal angesprochen haben. Sie hatten es auch beschrieben, so mit diesem Sexuellen auch zu spielen. Ja, also in den 50er Jahren, in den frühen 50er Jahren gab es ja auch noch diesen Hays Code in den USA. Also Hollywood-Filme mussten sinngemäß, den moralischen Ansprüchen genügen. Also es durfte nicht zu viel gezeigt werden. Es musste irgendwie in das, heute würde man sagen, spießige, brüde Bild passen. Und damit hat sie gespielt. Aber sie hat sich ja auch anderweitig eigentlich radikal verhalten.
Ja, also ich würde sagen, das Radikalste ist sicherlich, weil wir vorher schon von dem goldenen Kleid und Frau Kardashian gesprochen haben, der das nun gar nicht so richtig gut gestanden hat, ist natürlich der Auftritt zum Geburtstag von John F. Kennedy. Das muss man sich mal vorstellen, dass jemand auf die Bühne geht. Die Welt weiß, das ist die Geliebte von dem Ehemann, von jemand anderem. Es ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Also geht da auf die Bühne und singt dem Happy Birthday. Und zwar wie sie es tut. Sie wartet erst, bis man schon denkt, sie kommt gar nicht mehr. The late Marilyn Monroe, sagte dann der MC, was auf Englisch auch bedeutet, die Verstorbene. Yeah. Man tritt sie auf die Bühne, tut erstmal die Hände so an ihr Stirn, weil sie die Menschen im Publikum gar nicht sehen kann und fängt dann da an zu singen. Das ist einfach so unglaublich. Das ist sogar heute noch unglaublich. Ich würde nämlich auch sagen, wie viele der Stars heute, da ist alles so extrem kalkuliert. Passt das in mein Image? Ich möchte mein Image etwas ändern, dann muss ich jetzt das machen. Die würden sich diese, und das ist, was ich eben mit Radikalität meine, diesen Exzess, von dem man ja gar nicht weiß in dem Moment, wo man das tut, ob das nicht wirklich das Ende der Karriere ist, ja, würden sich heute nicht mehr erlauben. Und das ist wirklich, in dem Sinne ist sie so oft einfach grenzüberschreitend gewesen, weil sie sich auf das vertraut hat, was sie hat, ihr Charisma, ihre intellektuelle Schlagfertigkeit, ihre emotionale Ausstrahlung und einfach das Können, das schauspielerische Können. Und bereit war, ein Risiko aufzunehmen. Das ist für mich ein Zeichen von jemand, der wirklich ein Künstler ist.
Frau von Bronfen hat es eigentlich jetzt auf den Punkt gebracht, diese absolute endgültige Künstlerin, Sophie von Kessel als Künstlerin in der Runde. Was nehmen Sie für sich von Marilyn mit?
Also natürlich in gewisser Weise, nun hat sie ja dann, glaube ich, doch irgendwie dann mit ihrer Psyche dafür bezahlt, aber dass man das eben auch benutzen kann, diesen ganzen Mechanismus, dass man eben kein Opfer ist, sondern dass man eben auch diese ganzen Mechanismen auch benutzen kann für sich.
Frau Zirker, von Ihnen brauchen wir noch mal zum Schluss einen Filmtipp, vielleicht auch einen Ihrer Filme, den noch nicht jeder gesehen hat, wie Some Like It Hot oder Das verflixte siebte Jahr.
Ich hatte vorhin schon gesagt, Ladies of the Chorus, 1948, erste Hauptrolle. Ansonsten die Filme, die sie selbst produziert hat, Bus Stop und Misfits natürlich immer. Und ich wollte noch sagen, ich wäre gerne mit ihr befreundet. Das hätte ich gerne von ihr. Also ich wäre gerne ihre Freundin gewesen. Sie hatte nicht viele Freundinnen und das tut mir irgendwie leid. Ich wäre gerne mit ihr befreundet gewesen und hätte ihr irgendwie gut zureden wollen.
Ja, was für ein Schlusswort. Die unsterbliche Ikone, 100 Jahre Marilyn Monroe, hieß das Forum heute bei SWR Kultur. Mit dabei waren die Schauspielerinnen Sophie von Kessel, die Anglistin, Film- und Kulturwissenschaftlerin, Professor Elisabeth Bronfen und Jenny Zülker, Journalistin und Autorin, gerade erschienen bei Reklam. 100 Seiten Marilyn Monroe. Mein Name ist Eva Röder. Tschüss.